Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Wer einen Menschen ermordet, wird heutzutage in der EU mit langen Haftstrafen bestraft. Doch noch lange bis ins 20. Jahrhundert gab es in den meisten EU-Ländern noch die Todesstrafe. In Luxemburg zum Beispiel wurde im Jahr 1948 zum letzten Mal ein verurteilter Mörder hingerichtet. Sein Name Nicolas Bernardi. Bernardi ermordete nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Bauernfamilie und ihre Angestellten, für heute umgerechnet gerade mal 300 Euro.
Wir sprechen heute damit nicht nur über einen der grausamsten Fälle in Luxemburg der Nachkriegszeit, sondern schauen uns auch die heute verbotene Strafe der Hinrichtung in Luxemburg und Deutschland genauer an. Und dafür haben wir uns heute historischen Beistand geholt, unseren Kollegen Miguel Castro. Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann.
Er ist einer unserer Geschichtsexperten und das Mastermind hinter unserem anderen Podcast Porter, das Tor zur Geschichte. In dem ist Alex übrigens auch dabei. Fangen wir aber erstmal mit unserem Fall an. Was wissen wir denn über den Fall Bernardi?
Ja, das ist ein sehr spannender Fall. Opfer des Falls ist eine Bauernfamilie, die ursprünglich aus Deutschland kam, die Familie Weyer. Die sind während dem Zweiten Weltkrieg nach Luxemburg gezogen, weil die Deutschen hatten Luxemburg besetzt und haben deutsche Siedler an luxemburgische Bauernhöfe gebracht. Und die Weyers lebten schon einige Jahre auf dem sogenannten Windhof in Luxemburg. Die Familie bestand aus dem Vater Johann, der Mutter Susanna und dem Sohn Matthias und die hatten auch noch ein Dienstmädchen und einen 17-jährigen Knecht. Und das Interessante ist, dass es auch schon vor dem Fall Spannungen zwischen der Bauernfamilie und der umliegenden Bevölkerung gab. Denn der Bauernhof wurde der Familie natürlich von den Nazis zugewiesen und das war vielen Luxemburgern ein Dorn im Auge. Der Hof wurde vom Krieg auch nicht so verheert wie umliegende Höfe und nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Familie quasi ohne groß was wieder aufbauen zu müssen, direkt mit der Hofarbeit anfangen. Und die Familie war dadurch auch nicht sehr beliebt im Dorf. Erzählungen berichten auch davon, dass die Weyers zum Beispiel nicht auf die Kirmes im Dorf gegangen sind, sondern eher im Nachbardorf, weil sie einfach das Ziel vieler Anfeindungen auch waren.
Du hast es gerade schon angesprochen. Wie war denn generell die Stimmung zwischen Luxemburgern und Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg?
Ja, dazu muss man wissen, dass ja Luxemburg im Zweiten Weltkrieg von Nazi-Deutschland besetzt worden ist, 4 Jahre lang, 1940 bis 1944. Und die Nazis haben Luxemburg nicht nur als ein militärisch besetztes Land betrachtet, sondern wirklich als eine Art Teil von ihrem Großdeutschen Reich mit der Begründung, die Luxemburger sind sozusagen mehr oder weniger auch Deutsche. Die muss man nur so ein bisschen assimilieren und heranführen. Die haben also eine Zivilverwaltung eingesetzt, haben politische Parteien verboten, Eisenbahn, Stahlindustrie unter ihre Kontrolle gebracht, die Jugend versucht auch zu beeinflussen, die Nürnberger Rassegesetze eingeführt, die Juden deportiert. Aber wie gesagt, es erfolgte keine Annexion. Wer weiß, ob die das in Zukunft erfolgt wäre. Und sie haben vor allem 1942 sogar eine Wehrpflicht eingeführt. Das heißt, sie haben luxemburgische junge Männer gezwungen, in die Wehrmacht einzutreten und zu kämpfen gegen die Alliierten. Umgekehrt sind Luxemburger geflüchtet und haben auf Seiten der Alliierten gegen die Deutschen gekämpft. Also vielleicht haben da Luxemburger gegen Luxemburger miteinander gekämpft. Und viele haben sich aber auch versteckt. Ja, und dann kann man sich also vorstellen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg entsprechend da die Stimmung nicht gerade pro-deutsch war. Und Alex hat es ja gerade angesprochen, die Familie war deutsch, war also da angesiedelt worden im Zweiten Weltkrieg und musste sich da sehr wahrscheinlich auch Anfeindungen entgegensehen.
Aber was ganz wichtig ist, dass trotz dieser Anfeindungen die Stimmung jetzt nicht unbedingt für einen fünffachen Mord gereicht hat. Also Zeugen haben auch ausgesagt im Prozess, dass die Weyers sich immer einwandfrei benommen hätten, auch während der deutschen Besatzungszeit. Und Matthias Weyer, der Sohn, war auch im belgischen Geheimdienst und hat quasi für die Belgier spioniert und saß deswegen auch in Berlin in Haft.
Im Hochsommer 1945 wird die Familie Weyer allerdings tot aufgefunden. Was war da los?
Ja, das Ganze ist dem Nachbarn Anton Meyerus aufgefallen, weil die Tiere mehrere Tage unbeaufsichtigt um den Hof liefen. Und zuerst hatte er sich nicht viel bei gedacht, aber irgendwann kam ihm die Sache schon komisch vor und er ist dann gucken gegangen und hat tatsächlich auch die ermordete Familie in ihrem Haus gefunden und natürlich sofort die Gendarmerie verständigt. Beim Eintreffen haben die Gendarmen auch ein absolutes Blutbad vorgefunden, also die drei Familienmitglieder, der Knecht und das Dienstmädchen waren zum Teil an Stühle gefesselt und man hatte ihnen in den Rücken geschossen und es fehlten Geld und Wertsachen.
Und wie liefen dann die Ermittlungen?
Ja, die waren für die damalige Zeit tatsächlich relativ fortschrittlich. Also es ging direkt von Anfang an der Befehl, nichts anzufassen, dass man tatsächlich Spuren auch sichern konnte, was für die damalige Zeit nicht immer selbstverständlich war. Und zuerst hatte man nicht besonders viele Hinweise. Also man hatte kaum Zeugenaussagen, man wusste nicht so richtig, was überhaupt passiert ist. Aber nach wenigen Wochen hat man einen Daumenabdruck zuordnen können, der dem 48-jährigen Nicolas Bernardi aus Everlingen zugeordnet werden konnte. Bernardi war Luxemburger und hatte tatsächlich den großen Teil seines Lebens bereits im Knast verbracht, wegen einem Raubüberfall und zahlreichen anderen schweren Verbrechen. Er saß auch in Deutschland im Gefängnis und wurde quasi beim Angriff der Alliierten befreit und konnte die Geschichte quasi so umerzählen, dass er als politischer Gefangener im Gefängnis war und konnte so mehr oder weniger ungeschoren nach Luxemburg zurückkehren.
Das heißt, er hat also von sich selbst behauptet, er sei aus politischen Gründen in Haft gewesen und nicht irgendwie für ein Verbrechen.
Genau, dass er quasi verfolgt worden wäre von den Nazis.
Man muss auch dabei nicht vergessen, die Luxemburger gehörten ja nach dem Zweiten Weltkrieg zu den Siegermächten. Deutschland war besetzt, das heißt unsere Region, die Grenzregion zu Luxemburg, war von US-Amerikanern und dann von Franzosen besetzt worden. Und da konnte natürlich er als Luxemburger sich sehr wahrscheinlich sehr frei bewegen. Ich habe auch gelesen, er hat dann auch dann vorgegeben, er hätte da für die Alliierten dann da quasi gearbeitet. Wahrscheinlich hat er sich da eher herumgetrieben und halt eben nach Wertsachen gesucht und halt Leute schikaniert. Aber so konnte man sich, wie du es gerade richtig angesprochen hast, tatsächlich eine neue Legende zurechtrücken.
Bernardi ist nach der Tat dann tatsächlich auch abgehauen nach Deutschland, aber wurde da von den belgischen Besatzungstruppen auch relativ schnell aufgespürt. Und die Zeugenaussagen ja passten auch zu der Tat. Also Bernardi wurde tatsächlich in der Nähe gesehen zur Tatzeit. Und man fand auch Sachen von ihm. Man fand einen Koffer und auch die Tatwaffe mehrere Meter neben dem Koffer, den er dabei hatte. Das war ein Repetiergewehr der Marke Mauser, was Kinder gefunden haben. In der Berichterstattung weicht der Name von Bernardi übrigens teilweise ab. Manchmal wird er Nikolaus, manchmal Nicolas genannt. Wir bleiben hier übrigens bei Nicolas, weil so stand es auch in den Gerichtsakten damals.
Gut, er wurde dann also geschnappt. In der Nachkriegszeit hatten die Ermittlungsbehörden aber sicherlich auch alle Hände voll zu tun, oder?
Ja, und zwar nicht nur, weil die Luxemburger natürlich auch Nazi-Kriegsverbrecher gesucht haben, die zum Beispiel im Konzentrationslager Hinzert, das ist in der Nähe von Trier, halt eben Luxemburger gefangen hielten, gequält haben, gefoltert haben, auch ermordet haben. Und natürlich auch wegen anderer Verbrechen innerhalb des Großherzogtums. Sondern die luxemburgischen Gerichtsbehörden haben nach der Befreiung auch jene Landsleute verfolgt, die mit den Nazis kollaboriert hatten. Und das waren gar nicht so wenige. Also diese sozusagen mehr, dass alle Luxemburger geschlossen sozusagen alle den Nazis Widerstand geleistet hätten, wie ich es vorhin einmal angemerkt habe, die stimmt so nicht. Es hat also etliche gegeben, die haben mitgewirkt, sei es aus Überzeugung, sei es aus Notwendigkeit. Da gibt es Zahlen zum Beispiel, dass man nach dem Krieg 5.700 Personen angeklagt hat, also der Kollaboration bezichtigt. Die Hälfte davon sind verurteilt worden. Von denen wurden 12 zum Tode verurteilt und 8 sind auch vollstreckt worden. Also unabhängig von Bernardi. Das war also eine sehr aufgewühlte Zeit. Die Luxemburger waren auch auf Revanche aus. Die waren dann auch zeitweilig Teil der Besatzungsmächte in Deutschland. Die haben also Bitburg besetzt, da wo heute das Bitburger Bier herauskommt, in der Eifel. Da haben die Luxemburger 10 Jahre lang Truppen stationiert. Und das haben die dann auch quasi dann auch genutzt, um halt zu demonstrieren, wir sind die neuen Herren. Könnt ihr übrigens bei uns im Porta Geschichtspodcast hören, in 2 Folgen mit einem luxemburgischen Historiker namens Felix Streicher.
Bernardi kam dann also in Untersuchungshaft. Der Verdacht fiel aber auch noch auf eine weitere Person. Wer war das?
Ja, Bernardi hat am Anfang versucht, noch eine zweite Person mit in den Fall reinzuziehen, um von sich abzulenken. Und zwar Matthias Backes. Das war ein Sergeant der neu gegründeten Luxemburger Armee. Und der war am selben Tag tatsächlich auch am Haus. Und zwar war er am Hof, um Geld abzuholen. Und die Story, die der Beamte erzählte, war auch ein bisschen merkwürdig. Und zwar ist er zur Haustür gegangen und hat geklopft. Und es machte niemand auf. Und stattdessen hat jemand aus dem Inneren des Hauses gerufen, den ihr sucht, der ist nicht hier. Und er hat dann gefragt, ja, was ist denn mit den Bewohnern? Wo ist denn zum Beispiel die Leonie? Und dann wurde ihm geantwortet, ja, die ist nach Düdeling gefahren, ihren neuen Mantel anprobieren. Und damit gab sich dieser Sergeant der Armee wohl offenbar zufrieden, hat sich auf sein Fahrrad geschwungen und ist wieder weggefahren. Und die Gerichtsbeamten, ja, die glaubten diese Story auch nicht so wirklich. Aber nach mehreren Zeugenbefragungen war dann klar, Backes ist tatsächlich nur kurz da gewesen und ist nach wenigen Minuten auch wieder gefahren. Also so merkwürdig das Ganze klingt, er hat sich wirklich einfach damit zufrieden gegeben.
Bernardi allerdings saß ein halbes Jahr schweigend im Gefängnis und hat dann aber die Tat gestanden. Was hat er da erzählt?
Ja, er hat erzählt, dass er sich am Tag der Tat eine Militäruniform geholt hat, eine amerikanische, weil Amerikaner natürlich sehr, sehr viel Autorität besessen haben und sein Plan war ja, Geld von den Weyers zu bekommen. Und er ist in dieser Uniform bewaffnet in das Haus und hat der Familie gesagt, ja, ihr werdet jetzt abgeschoben. Es geht zurück nach Deutschland und er hat den Knecht angewiesen, die Familie und das Dienstmädchen an Stühle zu fesseln. Daraufhin hat er dann das Haus durchsucht und 1400 Franken, was heute umgerechnet 300 Euro sind, gefunden und außerdem ein goldenes Kreuz. Also wirklich nicht viel Beute an sich. Und letztendlich hat er dann aber alle fünf mit Schüssen in den Rücken getötet. Warum, steht in den Akten jetzt nicht. Aber er soll auch zu Protokoll gegeben haben, dass das Ganze für ihn wie in einem Film ablief. Und dass er sich noch gewundert hätte, dass die Ermordeten ja keine Ader im Leib gerührt hätten, meinte er, als er sie niedergeschossen hat. Und eine besondere Rolle dabei spielte auch ein Porträt der Großherzogin Charlotte, das die Weyers im Wohnzimmer hängen hatten. Da hat sich Bernardi nämlich sehr dran angestoßen. Er sagte, Zitat, es ist eine Schande, dass Preußen so ein Bild aufhängen würden, und nahm nach der Tat auch das Bild von der Wand und legte es auf die Vorderseite, auf den Esstisch, damit es quasi nicht mehr zu sehen ist. Und dieses Bild sollte aber letztendlich auch eine große Rolle für den Fall spielen.
Und welche Rolle hat dann dieses Gemälde gespielt? Also wie wurde das dann wichtig in den Ermittlungen?
Ja, es gab tatsächlich bei der Tat nicht ganz so viele Spuren. Damals war die Spurensicherung noch nicht so weit wie heute. Aber so ein Bild hat natürlich eine Glasplatte. Und in dem Moment, wo Bernardi dieses Bild von der Wand abgehangen hat, hatte er natürlich seine Finger auf der Glasplatte. Und so konnte man perfekt seine Fingerabdrücke auf dem Bild wiederfinden. Und da er schon eingesessen hatte, hatte man seine Fingerabdrücke auch da und konnte es relativ zügig abgleichen. Und so hat man Bernardi schlussendlich gefunden. Hätte er damals dieses Bild nicht abgehangen, wäre er wahrscheinlich mit diesem Mord sogar durchgekommen.
Jetzt hatte er eine GI-Uniform an. Miguel, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist in der Tat etwas kurios, aber aufgrund dieser Situation wenige Monate nach der Befreiung Luxemburgs, ne, und den Sieg der Alliierten vielleicht auch nachvollziehbar, der ist offensichtlich halt in den Besitz einer solchen Uniform der US-Amerikaner gekommen. Und ich vermute mal, dass er sich schon damit im besetzten Deutschland quasi Zutritt verschafft hat zu Häusern, nach dem Motto, ich bin eine Autoritätsperson mit Uniform. Und wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, hat er das Gleiche auch versucht bei dieser deutschen Familie. Achtung, ich bin der Sieger. Ich habe auch mal gehört, er hätte denen, glaube ich, vorgegaukelt, ihr werdet ausgewiesen sozusagen. Ne? Und ich bin quasi hier eine offizielle Autoritätsperson.
Also gab es dann ein Geständnis von Bernardi und dann kam der Fall vor Gericht. Allerdings dauerte der Prozess nur 2 Tage. Warum ging das so schnell und wie lief der Prozess ab?
Naja, wie wir schon eben gesagt haben, die Justiz hatte unglaublich viel zu tun. Es waren sehr, sehr viele Fälle, vor allem auch gegen die Kollaborateure. Und man wollte Gerichtsprozesse so schnell wie möglich über die Bühne bringen, deswegen nur 2 Tage. Und für das Gericht war die Beweislage natürlich sehr, sehr eindeutig. Man hatte mehr oder weniger nur einen Verdächtigen mit einem Geständnis. Und das war natürlich auch eine grauenhafte Tat. In der Zeitung damals wurde dieser Fünffachmord auch als ja schlimmstes Nichtkriegsverbrechen bisher in Luxemburg dargestellt. Und so wollte man natürlich so schnell wie möglich auch ein Urteil fällen. Jetzt ist es ja so, zu dieser Zeit folgte aus einem Mordurteil immer eine Hinrichtung, die in der Regel aber begnadigt worden vom Großherzog oder der Großherzogin. Aber es ist trotzdem immer noch ein Todesurteil, was natürlich die Angeklagten auch sehr abschreckt. Und so hat Bernardi dann vor Gericht auf einmal alles abgestritten. Also zuvor hat er alles haarklein wirklich erzählt und auch sich als alleiniger Täter dargestellt. Und vor Gericht muss ihm dann wahrscheinlich offenbar bewusst geworden sein, was jetzt ansteht. Und er hat dann doch alles abgestritten. Also wo er vorher alleine die Tat quasi gestanden hat, hat er jetzt auf einmal auch wieder versucht, den Sergeant der luxemburgischen Armee mit hineinzuziehen. Aber das Gericht hat sich davon nicht besonders abbringen lassen, weil die Beweislage eben so fest war. Und ja, so wurde er zum Tode verurteilt. Dass er versucht hat, quasi einen Unschuldigen auch noch in den Fall reinzuziehen, wurde ihm auch noch extra ja quasi zu Lasten gelegt. Der Generalstaatsanwalt Kaufmann sah auch keinerlei milderte Umstände in dem Fall, weil die Tat seiner Meinung nach an Kaltblütigkeit auch nicht mehr zu übertreffen gewesen sei und weil er sich im Krieg auch in keinster Weise hervorgehoben hat.
Du hast ja gerade gesagt, Alex, dass es Todesurteile gab bei solchen schweren Verbrechen, aber die wurden oft nicht umgesetzt. Was war denn dann die Bestrafung?
Ja, und du hast gerade schon gesagt, die wurden offen nicht umgesetzt. Die wurden streng genommen gar nicht umgesetzt, sondern tatsächlich umgewandelt in eine lebenslange Haftstrafe oder Zuchthausstrafe. Ich kann dazu mal einen Historiker zitieren, der hat weit vor dem Mord quasi einen Artikel verfasst, irgendwann mal so im Zeitraum des Ersten Weltkriegs, und hat gesagt, hurra, bei uns in Luxemburg, da haben wir die Todesstrafe schon praktisch abgeschafft und das schon vor Jahrzehnten. Denn die letzte Hinrichtung vor der Verurteilung des Bernardi, die hatte nämlich 1821 erfolgt. Und seitdem hatte es wirklich keine Hinrichtung mehr in Luxemburg gegeben. Das war damals ein Müller, der hatte seine Frau ermordet und der ist dann halt eben öffentlich hingerichtet worden. Und danach hat es zwar immer wieder Todesurteile gegeben, aber, wie du selber anmerkst, sie sind umgewandelt worden. Das ist auch tatsächlich dann auch so jetzt nicht quasi festgeschrieben worden. Die hatten schon auch weiter im Strafgesetzbuch die Todesstrafe stehen, aber es ist halt eben sozusagen einfach so umgesetzt worden. Man hat wahrscheinlich keinen Grund dafür gesehen. Und wie Alex zu Recht angemerkt hat, im Fall Bernardi gab es halt ganz andere Umstände.
Gab es eine Begründung, warum es in dem Fall keine Begnadigung gab?
Ja, die Entscheidung lag bei der Großherzogin Charlotte und ja, warum sie es nicht ausgesetzt hat, weiß man nicht genau. Wahrscheinlich, weil dieser Fall eben so unglaublich kaltblütig war und auch so ein großes Medieninteresse hatte, dass man mehr oder weniger ein Exempel wahrscheinlich auch statuieren wollte. Genau weiß man es aber nicht. Am 7. August war es dann auch soweit. Da wurde Bernardi von einer Gruppe der Gendarmerie, bestehend aus 12 Schützen, in Reckenthal hingerichtet. Es war damals gang und gäbe, dass eines der Gewehre immer mit einer Platzpatrone gefüllt wird, damit die Schützen nicht genau wissen, ob sie es wirklich den Todesschuss abgegeben haben oder nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es trotzdem eine unglaubliche mentale Belastung war, jemanden hinrichten zu müssen.
Ja, und dazu kann man auch noch ergänzen, dass die Erschießung des Bernardi auch da ein Novum war. Denn erst wenige Monate zuvor hatten die Luxemburger ihr Strafgesetzbuch reformiert. Und da gab es nämlich tatsächlich seit Jahrzehnten einen Artikel, Artikel 8, in dem halt drin stand, ich sag's mal auf Französisch, der war nämlich, die französischen Gesetzestexte sind Pflicht in Luxemburg. Il est prévu que le condamné à mort pour crime de droit commun soyons décapités. Das heißt, die zum Tode Verurteilten sollten enthauptet werden. Mit einer Guillotine, denn die gab es in Luxemburg. Kann man sich übrigens heute auch noch anschauen im Militärmuseum. Und die, die aber halt militärischer Verbrechen bezichtigt wurden oder verurteilt wurden, die sollten erschossen werden. So, und diesen Artikel hat man reformiert, wenige Monate vor der Verurteilung des Bernardi, mit dem man dann zukünftig gesagt hat, nein, auch Kriminelle werden erschossen, nicht mehr enthauptet.
Weißt du, warum man sich dazu entschlossen hatte?
Also ich vermute, es hängt auch mit den allgemeinen Tendenzen zusammen, das Strafrecht generell zu reformieren, also weg von Bestrafung hin zu mehr Resozialisierung. Das ist jetzt noch sehr früh, aber meine andere Vermutung ist auch, dass die halt in der Erschießung eine sozusagen in Anführungszeichen humanere Methode gesehen haben, als halt eben die Enthauptung mit einer Maschine, der Guillotine, von der es zum Beispiel auch hieß, das ist ja kein würdevolles Sterben, man liegt da sozusagen wie ein Tier und verliert dann den Kopf. Und nicht besser ist es wahrscheinlich, wenn halt eben das Fallbeil geschwungen wird. Sowas war durchaus üblich, auch in Deutschland des 19. Jahrhunderts.
Obwohl Bernardis Fall eine der letzten Hinrichtungen in Luxemburg war, stand die Todesstrafe noch sehr lange im Gesetz. Warum denn?
Ja, das ist erstaunlich, ne? Also, und nicht nur in Luxemburg, sondern auch in Frankreich. Also in Frankreich ist die Todesstrafe erst 1981 per Gesetz abgeschafft worden und noch 1977 hat es eine Hinrichtung gegeben, mit der Guillotine übrigens. Also das ist gar nicht so lang her, aber zu dem Zeitpunkt hat es tatsächlich schon eine massive Bewegung gegeben, halt eben die Todesstrafe weltweit immer mehr einzuschränken. Sie ist ja heute, wir haben es ja gerade erwähnt, praktisch nicht mehr existent in Europa. Und in Luxemburg, ich nehme mal an, das war ja in diesen aufgewühlten Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, die Gemüter haben sich dann auch relativ schnell beruhigt. Ära halt eben auch der Zusammenarbeit. Deutschland wird wieder aufgenommen in der Besatzungszeit, dass man halt quasi diesen Todesurteilsartikel in der Strafgesetzgebung dann auch nicht weiter beachtet hat nach dem Motto, ja, der liegt da zwar rum, aber wir wenden ihn ja sowieso nicht an. Das war sozusagen die absolute Ausnahme bei Bernardi. Aber tatsächlich kommt dann doch eine Bewegung auf ab 1974 und federführend ist da ein Politiker namens Robert Kriebs. Und der hatte auch einen Bezug dazu. Der war als junger Mann, war der nämlich im Konzentrationslager Hinzert mit eingesperrt gewesen. Sein Vater war Sozialist gewesen, Gegner der Nazis. Also der ist auch geprägt gewesen vom Zweiten Weltkrieg. Der war nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderem Justizminister in Luxemburg. Der hat sich stark dafür eingesetzt, lasst uns diese Todesstrafe abschaffen und hat das dann am Ende dann auch tatsächlich geschafft. Es gab eine Abstimmung im Parlament 1979, wo die Mehrheit beschlossen hat, wir streichen den aus dem Strafgesetzbuch. Es hat aber nochmal 20 Jahre gedauert bis 1999, bis in der Verfassung auch wirklich ein dazu entsprechender Artikel nochmal abgeändert wurde im Sinne von, die Todesstrafe darf in Luxemburg auch nicht mehr eingeführt werden. Also definitiv, da ist eine Schranke vorgesetzt. Und das ist in Frankreich mittlerweile auch der Fall. Wie gesagt, hat lange gedauert.
Eines der Hauptargumente für die Todesstrafe ist ja die Abschreckung vor ja sehr, sehr grausamen Verbrechen. Aber da weiß man inzwischen auch, dass diese Abschreckung gar nicht so wirklich hilft. Man hat sehr, sehr gute Vergleiche, zum Beispiel in den USA, weil manche Staaten die Todesstrafe haben und manche nicht. Und bewiesenermaßen führt eine Todesstrafe nicht dazu, dass weniger schwere Verbrechen begangen werden. Es bringt aber sehr, sehr viele andere Probleme mit sich. Zum einen kann man eine Todesstrafe niemals zurücknehmen. Wenn man jemanden umgebracht hat und es stellt sich heraus, er ist doch unschuldig, dann ist die Person schon tot. Auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass man Prozesse schlechter aufklären kann. Weil wenn jemand ja vor dem Tode steht oder fürchten muss, hingerichtet zu werden, dann wird die Person weniger aussagen. Man kann den Fall nicht so gut aufklären. Und wie zum Beispiel im Fall Bernardi, er hat eigentlich zuerst ausgesagt und dann alles nochmal revidiert und quasi abgewiesen, um nicht getötet zu werden. Und gleichzeitig ist es auch ziemlicher Druck für Richter, aber auch Geschworene, weil man eben über Leben oder Tod entscheiden muss. Und bewiesenermaßen, Geschworenengerichte in den USA zum Beispiel, stimmen dann im Zweifel eher milder, weil sie sich zweimal überlegen, jemanden zum Tode zu verurteilen.
Und wie sah es in Deutschland aus mit der Todesstrafe?
Ja, also die Todesstrafe war natürlich auch in Deutschland im 19. Jahrhundert noch gang und gäbe gewesen. Es hat zum Beispiel auch bei uns hier in Trier mehrere Hinrichtungen gegeben, auch mit der Guillotine von Verbrechern. Und natürlich war dann das Nachkriegsdeutschland sehr stark auch geprägt von Erfahrungen der Nazi-Barbarei. Da hat es ja tausende Verurteilungen zum Tode gegeben aus teilweise nichtigen Gründen. Historiker sagen, es ist eine Zahl zwischen 16.000 und 30.000 Menschen, die von ordentlichen Gerichten verurteilt worden sind. Und denen hat man einen Riegel vorgeschoben im Grundgesetz, Artikel 102 der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland, heißt es dann, die Todesstrafe ist abgeschafft, 1949. Aber es hat dann tatsächlich dann noch Hinrichtungen im Nachkriegsdeutschland gegeben, nämlich die alliierten Kriegsverbrecherprozesse. Bekannt sind ja die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, mehrere Nazi-Größen verurteilt, aber auch noch viele weitere Prozesse folgten, KZ Dachau, auch KZ Hinzert. Und da hat es noch 1951 letzte Hinrichtungen gegeben von Nazi-Kriegsverbrechern. Dagegen gab es dann übrigens Proteste in Deutschland. Denn in Deutschland war man dann mittlerweile 6 Jahre nach Kriegsende eigentlich eher so drauf zu sagen, komm, lass mal die Vergangenheit ruhen. Jetzt ist mal Schluss damit. Was wollen wir noch weiter die Geschichte sozusagen aufrühren? Und deswegen sind einige Nazi-Kriegsverbrecher, die eigentlich zum Tode verurteilt worden waren, dann am Ende dann doch nach einer gewissen Haft wieder in Freiheit gesetzt worden. Zum Beispiel auch zwei SS-Scharführer, die 1947 zum Tode verurteilt worden sind, weil sie im Konzentrationslager Hinzert bei uns Verbrechen begangen hatten, die dann aber dann nach Wittlich gebracht wurden und die dann dort in den 50er Jahren dann doch in Freiheit gesetzt wurden. Das bringt aber natürlich ihre Opfer nicht mehr zurück.
Ein 48-Jähriger raubt eine Bauernfamilie aus und ermordet dabei kaltblütig 5 Menschen. Seine Strafe ist eine der letzten Hinrichtungen, die jemals in Luxemburg stattfand. Miguel, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank auch euch.
Hört auch gerne mal in unseren anderen Podcast Porta, das Tor zur Geschichte rein. Da sprechen Miguel und ich regelmäßig mit spannenden Gästen über die vielen Geschichten, die unsere Region von den Römern bis zu den Nazis erlebt hat. Ihr findet ihn auch auf volksfreund.de, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
Schreibt uns auch gern an podcast@volksfreund.de, wenn ihr Anregungen, Ideen oder auch Kritik habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.